Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 631. Heute mit der Vorschau auf den WWE SummerSlam 2024. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, ich habe es gerade schon so ein bisschen angesprochen im Vorgespräch. Ich habe das Gefühl, das große SummerSlam-Feeling ist jetzt noch nicht ausgebrochen. Sowohl so in der Community, da sagen also, ja, ich freue mich drauf, ich habe Bock. Aber so nach diesem Mega-WrestleMania-Hype zu Beginn des Jahres fühlt sich jetzt so ein bisschen kleiner an, oder?
Ja, also wir sind natürlich auch durch das klassische WrestleMania-Loch gegangen, was ja auch, muss man ganz klar sagen, extrem von internationalen Crowds getragen wurde. Jetzt überleg mal jetzt halt Bash, Backlash und die ganzen Sachen, unabhängig davon, dass Cody gegen AJ zum Beispiel auch echt ein gutes Match war. Aber stell mal vor, du hättest halt Backlash in, keine Ahnung, irgendwo Amerika gehabt, ne? Mit so einer klassischen Amerika-Raw-Crowd. Das wäre dann nochmal deutlich mehr abgefallen. Also wir hatten halt Glück, da hatten wir noch Clash at the Castle, was dann von der UK-Crowd getragen wurde. Und das waren ja trotzdem ganz häufig diese fünf Match-Cards, wo du jetzt sagst, boah, also dafür weiß ich jetzt nicht, ob ich dafür jetzt ein Pay-Per-View kaufen würde, wenn wir noch an die alten Zeiten denken. Und SummerSlam hat generell, finde ich, so ein bisschen das Problem, das ist ja immer einer der Big Four. Und die Leute sagen immer, oh, SummerSlam, SummerSlam. Aber das ist halt selten so richtig krass hier, Biggest Party of the Summer und so. Wir haben da häufig gute Matches natürlich, ne? Aber also ich bin jetzt selten, dass ich dann irgendwie im Mai sage, boah, in 2-3 Monaten ist SummerSlam, da freue ich mich aber. Also habe ich jetzt so noch nie gemacht.
Ja, und obendrein steht natürlich dieser SummerSlam auch ein bisschen unter dem Eindruck von einem gewissen Roman Reigns. Ne? Kommt der zurück? Werden wir den wiedersehen? Würden das die letzten Bilder sein, mit denen wir aus dem SummerSlam rausgehen? Das wird natürlich auch eine ganz interessante Kiste sein. Genauso interessante Kiste ist natürlich auch die Tatsache, dass der SummerSlam am 4.8., also schon 24 Stunden später, um 22 Uhr auf ProSiebenMax zu sehen sein wird. Also, du hast auch schon gerade angesprochen, internationale PLEs stehen an, der Bash in Berlin steht an. Man versucht die Leute ein bisschen zu ködern. Kauft doch nochmal für 600 € ein Ticket. Es sind noch Plätze frei.
Ja, genau. Bitte kauft euch die ganz teuren Tickets. Ja, mal gucken, ne? Also, gab ja genug Leute, die so Karten gekauft haben. Vielleicht findet man ja noch welche.
Ja, aber ich finde es einen coolen Service, auch, dass man mal beim Durchseppen quasi hier bei so einem großen Pay-Per-View PLE dabei ist, finde ich das schon ganz nett. Und wir haben ja auch so ein bisschen auf SummerSlam Vorfreude gemacht. Also wir haben letzte Woche haben wir noch über den SummerSlam 1992 gesprochen. David und ich sind da in Erinnerungen geschwelgt und geschwommen. Wir haben auch natürlich dann in dem Zug auf YouTube unter anderem für unsere Kanalmitglieder da, haben wir auch das Watch-Along, was David und ich damals gemacht haben, noch freigegeben auf dem Wege. Es gab für Supporter die Classic Review zum SummerSlam 2005. Und natürlich halten wir euch auch in Headlock, das Magazin, auf dem Laufenden. Da wird es dann auch am Freitag wieder was geben. Und diese Woche hatten wir auch noch No Holds Barred. Das war auch die größte Nostalgie-Party des Sommers sozusagen. Also da haben wir es mal wieder frei schnauzemäßig probiert, haben wir lange nicht mehr gemacht. Also da jede Menge Content auch von uns. Und wir hatten auch Blood and Guts in der Review übrigens. Ich fand das gar nicht so gut und der Markus fand es ein bisschen besser. Also
was? Markus fand AW besser als du? Damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet.
Ja. Naja. SummerSlam steht auf jeden Fall vor der Tür und der SummerSlam wird gehostet von The Miz, der hoffentlich Hors d'oeuvre mitbringt.
Ja, ist ja doch auch Homestate, von daher natürlich unser Favorite A-Lister aus Hollywood, aber wir alle wissen es, unser The Miz aus Cleveland und ich finde, also auch ähnlich wie er es schon auch bei WrestleMania gemacht hat, mit Snoop Dogg, der sowieso nur noch in seinem Leben Sidequests macht, so wie jetzt auch bei Olympia. Ja. Ach, The Miz ist für sowas immer gut. Dann kannst du noch irgendeinen Eck rausschicken, der macht da, weiß ich nicht, vielleicht ne, irgendeinen Hometown-Typen, der haut dann nochmal The Miz um, weil The Miz ist dann ja auch immer entsprechend der Rolle, die gerade gebraucht ist, mal Face, mal Heel. Ja, also ne, wenn du jemanden halt brauchst für so eine Rolle, ist halt The Miz perfekt.
Plus, du kannst dich auch dann mit R-Truth noch ein paar Comedy-Skits einbauen, wenn du Sendezeit zu füllen hast. Und das ist, finde ich, auch schon mal ein wichtiges Stichwort. Wir haben diesmal unfassbare 7 Matches auf der Card, lieber Kai. Das ist ja schon fast, ich hätte fast gesagt, AEW-Style, nicht ganz. Aber ich rechne damit, dass wir hier eine 4-Stunden-Show insgesamt kriegen, plus 3 Stunden Kickoff.
Ja, also 3 Stunden Kickoff. Ich weiß jetzt nicht, was man da macht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir mal wieder ein Match bekommen. Aber mal schauen, da gibt's jetzt ja ganz viele verschiedene Sachen, die man irgendwie auf die Matchcard noch bringen könnte. Wenig aber auch, was man darauf bringen muss. Also du kannst in alle Richtungen gehen, ne? Entweder Alpha Academy und die, dann die Creeds oder wenn du auch nach SmackDown guckst, beziehungsweise noch bei Raw hier mit Final Testament und Xavier Woods, was du da noch hast. Und ne, dann irgendwas von mir aus bringst du noch Gargano und Ciampa drauf. Ne, natürlich auch Gargano auch aus Cleveland, so ein bisschen Hometown Hero. Also da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Aber ja, ich rechne auch, um nicht zu sagen, ich befürchte auch eine 4-Stunden-Show. Das Gute ist, dass wir beide die ja dann immer am Morgen danach gucken. Das heißt, so Werbeskits kann man dann gut mal überspringen.
Das stimmt. Aber für alle, die live gucken, packt euch vielleicht ein Holy ein, damit er wach bleibt und macht euch was Schönes zu essen, macht euch auf jeden Fall eine gute Zeit und schaut vielleicht auch noch vorher beim Tippspiel vorbei. Das ist vielleicht auch ein guter Tipp für die Kickoff-Show, dass man da nochmal reinguckt, weil der Nuno hat auch das Tippspiel nochmal erweitert. Ganz, ganz wichtig. Da sind jetzt auch noch ein paar zusätzliche Fragen mit dabei, die auch jetzt teilweise dann schon Richtung Raw Air gehen. Also schaut da auf jeden Fall nochmal rein. Ne? Also da ist man dann jetzt als Zusatzfrage mit dazu gekommen, wer wird bei der ersten Raw-Sendung auf Netflix die Show eröffnen? Nur so als ein Beispiel. Es geht um den Cash-In zum Beispiel. Wann wird Tiffany Stratton ihren Cash-In vollziehen quasi? Wird es bei einer Weekly sein? Wird es bei einem Pay-Per-View sein? Wird es beim PLE sein? Solche Fragen schaut auf jeden Fall vorbei. kicktipp.de/headlockrunde lohnt sich, da noch einzusteigen und ist vor allem auch immer echt eine schöne Sache. Wir knacken da ja regelmäßig die 300 und der Nuno kehrt dann einmal durch. Die Leute, die nicht mehr mitspielen, die werden rausgekehrt. Deswegen sind immer wieder Plätze frei. Kommt rum, wenn ihr noch nicht dabei seid. Ja, lieber Kai, dann würde ich sagen, starten wir dann aber hier durch mit dem Match-Rundown und wir haben auch schon, auch das im Vorgespräch so festgestellt, Mensch, viele Einzelmatches, nämlich ausschließlich Einzelmatches. Kein Three-Way dabei, keine großen Stipulationen, wenn man mal von der Special-Referee-Geschichte bei CM Punk gegen Drew McIntyre absieht. Kein Tag-Team-Match dabei, aber dafür fast ausschließlich Titel-Matches. Und ja, jetzt überlege ich gerade, was ist denn dein heißer Tipp hier, dein heißer Pick als Opener von den Matches?
Boah, also in letzter Zeit hat man ja auch häufig mit Main-Title-Matches eröffnet, ne? Also ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass man sagt, man nimmt Damian Priest und Gunther, könnte ich mir gut vorstellen. Oder, weil es halt auch eine heiße Fehde ist natürlich, Liv Morgan gegen Rhea Ripley. Weil man halt schon ja mit häufiger auch mit so großen Matches einsteigt.
Das stimmt. Ich habe so in Richtung Crowd gedacht, vielleicht dann doch Logan Paul, LA Knight mit dem Titelwechsel hier einsteigen. Das ist nämlich so mein Pick, dass man hier mit LA Knight einen der Publikumsfavoriten mit reinbringt und dann eben die Energie quasi aus dem Titelwechsel mit in den Rest der Card nimmt. Möglich. Ich greife trotzdem mal die Idee von dir auf und starte mal mit dem Women's World Championship Match. Liv Morgan gegen Rhea Ripley. Rhea Ripley kürzlich erst zurückgekehrt nach ihrer Schulterverletzung. Und wir wissen in der Zwischenzeit, wo die nicht da gewesen ist, da hat sich ja die gute Liv Morgan an Dominic Mysterio rangemacht und der wollte nicht und er wollte doch und dann klaut sich Finn Bella nochmal die Schlüsselkarte zum Hotelzimmer und es gibt insgesamt viel Chaos im Judgment Day. Jetzt ist eine Rhea Ripley wieder da. Dominic Mysterio hat sich auch deutlich wieder auf ihre Seite gestellt, hat ja zu Liv gesagt, so, ich hasse dich mit allem, was ich habe. Du machst mein Leben, verbannst mein Leben in ein komplettes Chaos und so weiter und so fort. Im Judgment Day auch Chaos. Rhea Ripley versucht es mir hereinzubringen. Lieber Kai, du wolltest was sagen. Jetzt.
Erstmal natürlich großes Lob an Kalito. Ich finde seine Gags wirklich stark. Also wer das schreibt, ich ziehe da nochmal meinen Hut vor. Ne? Also auch jetzt wieder das mit seiner PS5. Komplett berechtigt, sich da Sorgen zu machen, auch dass sie kaputt ist. Kalito als Comic Relief macht super viel Spaß, muss ich ganz klar sagen. An sich, ich sag mal, ich bin aus der letzten Raw-Episode gegangen, ne? Und hab gesagt, alles klar, Dominic turns to Liv, das ist ja klar, wie sonst noch was, ne? Aber ich hab mir jetzt auch gerade gedacht, wo du es nochmal so erwähnt hast, glaubst du, man geht hier vielleicht extra diesen Weg, dass man das nicht so macht? Weil alle sagen ja, klar, natürlich turnt Dominic, ne? Also ist doch logisch. Ist es am Ende vielleicht einfach Finn Balor? Und dann steht Dominic da und sagt, ich war ganze Zeit auf der Seite und Finn hat mir immer so reingelabert, so nach dem Motto, kümmer dich drum. Und hier Thema Hotelkarte mal mitgenommen. Am Ende ist das dann so ein bisschen Finn Balor, das Mastermind.
Das ist ja so ein bisschen was, was auch schon im Vorfeld spekuliert worden ist, muss man ja sagen, ne? Dass auch Finn Balor hier quasi von innen heraus mit Liv Morgan die Judgment Day zerbrechen würde. Das, was eigentlich Liv Morgan ja hier auf der einen Seite probiert hat. Aber Dominic Mysterio ist dann doch vielleicht eine zu harte Nuss gewesen. Die Liebe ist zu stark zwischen Rhea Ripley und dem guten Dom. Eigentlich ist es natürlich die Geschichte, dass Dominic Mysterio hier gegen Rhea turnt. Aber zugleich passt es eigentlich gerade nicht so recht, oder? Also ich bin mir da sehr, sehr unsicher, wie man das jetzt hier auflösen wird. Vor allem, weil es ja eben diese vielen Anspielungen seitens Finn Balor gab, weil er ja auch den Chefposten quasi im Judgment Day angezweifelt hat von Damian Priest. Und jetzt auch natürlich jetzt in dem Match gegen Gunther hat er ja sehr klar verloren, muss man sagen, bei Raw. Und hat danach ja auch gar keine große Rolle mehr gespielt. Damian Priest konnte dominieren. Nichtsdestotrotz, ich kann mir vorstellen, dass es hier einen Eingriff geben wird und dass dann vielleicht auch aufgelöst wird, was wirklich bei Finn Balor und Liv Morgan los ist. Und dass das wird so ein Drama-Match werden. Und die Frage ist eben, wie wird dieses Drama-Match ausgehen? Gibt's hier eine Rhea Ripley, die sich einen Titel zurückholt, den sie ja quasi nie wirklich verloren hat? Oder ist es Liv Morgan, die sagt, nee, ich hab deinen Typen kannst du behalten, der ist ja ein Loser. Ich hab schon immer gewusst, ich hab hier meinen coolen Finn Balor. Oder vielleicht doch den Turn.
Ja, das ist halt das Spannende, weil zum einen ist natürlich, muss man auch sagen, Finn und JD McDonagh sind ja immer noch Tag Champs. Ne? Das könnte ja auch zu Problemen führen. Außer JD McDonagh sagt, ey, wenn Finn sagt, spring, frage ich nur, wie hoch. Und deswegen komm ich einfach mit. Und Dominic wäre natürlich das sehr Offensichtliche, wo alle sagen, ja, klar, musste ja so kommen. Ne? Bei Finn Balor ist aber die Gefahr, dass die Leute sagen, hä, es muss doch Dom sein, ist doch voll langweilig, wenn es jetzt Finn Balor ist, ne? Dieses klassische, wenn ich nichts zu meckern habe, bin ich auch nicht glücklich. Aber eigentlich wird so ein bisschen gerade auch mit diesen Anspielungen mehr Sinn, ich mache Anführungsstriche, machen, falls Finn Balor turnt.
Und man hätte da natürlich auch die Möglichkeiten, Dominic Mysterio, der ja einfach hervorragend mit Rhea Ripley funktioniert, das muss man auch mal ganz klar sagen. Die beiden haben eine tolle Chemie. Und diese Chemie sehe ich nicht ganz so bei Liv Morgan und Dominic Mysterio.
Ich muss übrigens noch sagen, ich habe das halt immer nur im Magazin oder sowas auch angesprochen. Ey, Liv, komplett cool, sei alles gegönnt. Ne? Also ist jetzt keine Nia Jax und Natalya bei mir. Aber ich finde ihr Acting wirklich nicht gut. Also auch in dem letzten Raw-Segment, wo sie dann da stand und auch mit diesem, ich versuche jetzt so ein bisschen zu heulen. Ja, das war jetzt auch besser vor dieser Mülltonne, aber also da kommt nichts natürlich, bei mir persönlich kommt da nichts natürlich rüber beziehungsweise an. Ich finde, das ist alles extrem geforst und also das, was ich schon teilweise bei Alexa Bliss nicht gut fand, finde ich bei Liv Morgan noch schlechter.
Weil ich sagen muss, dass ich jetzt zumindest Alexa so ein bisschen von dem Quatsch, Alexa. Weil ich sagen muss, dass natürlich Liv Morgan sich so ein bisschen von Alexa Bliss wirklich entfernt hat. Also sowohl charakterlich als auch so von ihrer Art und Weise, wie sie sich gibt. Das ist schon ein bisschen wie eine andere Kiste. Aber klar, der Vergleich wurde ja häufig gezogen. Ich bin auch nicht der allergrößte Freund davon. Und deswegen bin ich eigentlich auch dagegen, dass man Rhea und Dom trennt. Weil die zusammen viel, viel mehr Spaß machen als bis jetzt eben Liv und Dom, die davon gelebt haben, dass Dom gesagt, nein, lass mich, geh weg, ich will das nicht. Und wenn die jetzt das verliebte Couple spielen würden, ich glaube, das würde sehr unschön werden. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Hass, der Dominic Mysterio über lange Zeit entgegengeschwappt ist, ich glaube, dass der auch umgedreht werden kann. Nämlich, wenn er jetzt betrogen würde und in seiner Treue quasi verhaftet und dadurch bei dem Publikum gut ankommt, weil Rhea ist de facto ein Babyface.
Ja.
Ist sie nun einfach innerhalb des Judgment Day, genauso wie auch ein Damian Priest ein Babyface ist, muss man inzwischen jetzt auch sagen.
Ja.
Ich glaube, dass wir einen Split des Judgment Day bekommen werden und wir werden einen Judgment Day bekommen mit JD, mit Finn und mit Kalito. Kalito als, ne, dabei.
Als witzigsten Menschen der Welt, sagst du einfach, wie es ist.
Ey, der Mann hat's auch einfach richtig gemacht. Ne, kommt zurück und anstatt sich hier irgendwie den Arsch aufreißen zu müssen.
Macht da stabile Gags und zockt ein bisschen 2K Backstage. Also,
eben. Stark. Ne, und dann eben mit Liv Morgan auf der anderen Seite und dann vielleicht finden sich ja Dom und der gute Damian Priest noch irgendwie zusammen mit Rhea Ripley und dann haben wir quasi so zwei Lager. Natürlich ist das Heel-Lager wäre jetzt deutlich schwächer als das Babyface-Lager, muss man an der Stelle sagen. Aber ich bin auch der Meinung, dass ein Damian Priest, das habe ich auch schon diverse Male gesagt, den Judgment Day nicht mehr unbedingt braucht. Der soll sich langsam mal lossagen, der soll sich selber finden. Und dahin gehen, nicht wo der Pfeffer wächst, sondern wo wirklich sein Charakter liegt, weil im Judgment Day liegt er nicht. Wie geht denn das Ding jetzt hier aus? Wer behält am Ende den Titel?
Liv behält den Titel. Und ich sage jetzt auch, dass und im Endeffekt, weißt du, jetzt spinnen wir so und sagen, oh, das und das passiert und am Ende, macht einfach Dominik, screwed Rhea und das Ding ist durch. Ne? Ich sage trotzdem, Liv Morgan behält den Titel und gehe auch noch so weit und sage, dass Finn Balor hier derjenige ist, der turnt.
Ja, gehe ich mit. Also ich sehe es noch nicht, dass Rhea den Titel sich holt. Das braucht ihr auch noch nicht. Und es ist auch noch nicht der Zeitpunkt in der Geschichte angekommen, dass sie jetzt ihre Revenge bekommt, sondern es muss jetzt noch einen Schritt weiter gehen, sondern wir haben ja, die Reunion ist jetzt da, wir haben scheinbar klare Fronten und jetzt ist es eigentlich auch an der Zeit von Liv zurückzuschlagen, außer mit Botschaften und mit Videos und mit Tränen. Und ich glaube, das wird jetzt beim SummerSlam kommen und dann gehen wir da in eine andere Richtung. Und weil wir gerade bei den Frauen sind, machen wir doch da weiter. Wir haben natürlich noch das Match um die WWE Women's Championship, nämlich Bayley gegen Nia Jax und das hat sich ja quasi aus dem King and Queen of the Ring Tournament ergeben. Nia Jax hat sich ja da die Krone sichern können. Queen Nia im Finale gegen Lyra Valkyria. Und danach hat sich ja quasi sehr stark manifestiert, dass diese Geschichte hier weitergeführt wird, weil wir hatten ja schon vor WrestleMania auch schon diese Fehde der beiden, wo sich ja Nia auch versucht hat, quasi dazwischen zu drängen, zwischen Bayley und ihr Titelmatch und indem sie dann unter anderem Rhea Ripley herausgefordert hat, da verloren hat und auch eine Bayley quasi angemahnt hat, so nee, lass die mal in Ruhe, sonst triffst du auf mich im Nachgang. Yes, auf jeden Fall haben wir jetzt die Fehde und noch mit einer Tiffany Stratton natürlich dabei, die dürfen wir auch nicht vergessen, als Princess of the Ring mit ihr wunderbar zusammengeklebten Köfferchen. Auch hier die Frage, lieber Kai, wir haben eine Allianz zwischen Nia Jax und Tiffany Stratton und wir haben natürlich den Champion Bayley. Scheinbar ist Bayley im Nachteil, aber ich habe auch gerade schon gesagt, wir haben keinen Three-Way hier auf der Card. Wird das so ein improvisierter Three-Way werden, dass eine Tiffany Stratton hier dann auf halber Strecke mit eingreift, eincasht und sich dann das Ding holt?
Boah, also man spielt natürlich auch so ein bisschen damit, ne? Dass Nia Jax und Tiffany Stratton ja beste Freunde sind. Mhm. Und dann ist auch immer dieses, ja, wir vertrauen uns aber schon nicht wirklich gegenseitig. Ne? Dann wird sich zwar umarmt, aber da ist kein Vertrauen da. Und die Frage ist jetzt hier natürlich, welchen Weg geht man? Ich persönlich finde jetzt Bayleys Regentschaft egal. Also, da ist jetzt auch nicht viel passiert. So cool für den Moment und sowas alles, aber ist keine gute Regentschaft. Auch immer eine Sache des Bookings kann sie jetzt auch nichts für, vielleicht, ne? Und jetzt die Frage, geht man den Weg, dass man direkt sagt, wir geben Tiffany Stratton den Belt und lassen sie eincashen? Haben quasi keine Koffer mehr oder wir lassen sie noch davon profitieren, ein bisschen den Koffer spazieren zu tragen, weil, sind wir mal ehrlich, wir brauchen auch noch alle den pinken und mit Stein besetzten Koffer. Also das ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit und geben deswegen erstmal Nia Jax den Belt. Und ich tue mich da super schwer mit, also weil ich sehe jetzt auch wenig Sinn darin, Baileys Regentschaft weitergehen zu lassen. Klar kannst du dann für Spannungen zwischen Nia Jax und Tiffany Stratton sorgen und dann haben die irgendwie ein Einzelmatch um die Ehre der Freundschaft. Aber ey, weiß ich nicht, ob das jetzt sein muss, ne? Und dann kann Bayley gegen eine weitere Person in einem egalen Match fäden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man hier den Belt auf Nia Jax packt.
Ja, weil es ist aktuell die spannendere Geschichte. Also Nia Jax und Tiffany Stratton ist derzeit die spannendere Story als die Titelregentschaft von Bayley, ja, wenn man ehrlich ist. Da kam nicht viel bei rum. Sie ist eigentlich den typischen Weg gegangen, die viele Babyface-Champions gehen. Der Moment war groß bei WrestleMania, der Titelgewinn von Io Sky und dann natürlich auch aufgrund der Vorgeschichte mit Damage Control und so weiter und so fort. Aber danach kam eben nicht mehr viel. Wir hatten, wenn man jetzt nur die PLEs sich anschaut, wir hatten natürlich das Match mit Naomi und Tiffany Stratton bei Backlash. Das war genau so, was Kai gerade macht. Das war nämlich auch, das war ein solides Match, aber es war im Endeffekt auch zum Gähnen, so die Fehde. Genauso, was auch dann danach gekommen ist. Da hatte Bayley jetzt einfach, du hast es richtig gesagt, nicht die großen Geschichten. Das war kein großes Programm, sondern die war halt da und das war's dann. Ja, Piper Niven, also nichts gegen Piper Niven, eine tolle Wrestlerin und so. Aber das war halt aus der Not beziehungsweise aus der Lokalität heraus geboren. Clash at the Castle ist in Schottland, also kommen alle Schottinnen irgendwie auf die Card und Piper Niven war auch dabei. So, deswegen, ich fände es, glaube ich, interessanter, wenn Nia Jax sich hier das Ding holen würde, vielleicht sogar mit Hilfe von Tiffany Stratton, vielleicht auch so nach dem Motto, ja, eigentlich will Tiffany Stratton Nia Jax vielleicht dann doch hintergehen, das geht dann aber schief und dann gewinnt Nia Jax am Ende doch, dann gucken sie sich komisch an und sagen, haha, wir haben doch gewonnen, super, umarmen sich, genau. Und dann geht's weiter. Und ich glaube, dass du damit besser arbeiten kannst als mit Bailey, die dann jetzt da so dazwischen ist. Deswegen gehe ich ja auch auf Nia Jax und glaube auch nicht alle ein Cash-In. Ich glaube, der Cash-In, den deutet man ein bisschen länger an. Das zieht man noch so bis Richtung, vielleicht sogar bis nächstes Jahr rein, kann ich mir vorstellen. Mal gucken. Aber Nia Jax halte ich für plausibel. Nicht unbedingt, dass ich es möchte, aber ich finde es auch jetzt nicht schlimm. Aber ich finde es die interessantere Geschichte.
Ja, dass ich das mal sage, aber ja, stimmt.
Ja, also wir werden sehen, wie das ausgeht. Auf jeden Fall, wir beide tippen hier auf Nia Jax. Natürlich an der Stelle auch, wenn ihr Tipps habt, Predictions, wie auch immer, schreibt die gerne bei YouTube in die Kommentare. Lasst einen Daumen da, da freuen wir uns auch drüber. Lasst ein Abo da, wenn ihr das hier seht und hört. Damit unterstützt ihr uns auch. Teilt die Sachen, die wir hier machen, damit möglichst viele liebe Menschen das natürlich auch sehen. Und da machen wir weiter, nämlich mit dem Match, was ich schon so ein bisschen als Opener prognostiziert habe. Hier machen wir noch weiter mit Logan Paul und LA Knight. Ich weiß gar nicht, wie lange du schon LA Knight als US-Champion hier prognostizierst. Yes. Jetzt ist vielleicht der Moment da, wo es passieren wird, dass du sagen kannst, LA Knight wird Champion, jetzt ist es soweit. Titelregentschaft von Logan Paul.
Geht jetzt auch bald fast ein Jahr, ne? Wenn man mal guckt, das hat er immer bei diesem Saudi-Event gewonnen. Wir erinnern uns alle an die Brass Knucks, die seitdem noch mehrfach Thema waren. Titelregentschaft, ey, Trump war beim Titel, so, und der Titel war bei Trump, ist passiert. Ansonsten war der Titel immer mal wieder dabei in seinem Impulsive Podcast, heißt er, glaube ich. Ansonsten war es wirklich eine komplett egale Regentschaft. Also was jetzt Wrestling angeht, ne? Ob und wie das jetzt Sachen gepusht hat, Zahlen, Zuschauer, Streams, schieß mich tot, keine Ahnung. Ich bin da jetzt kein Business Analyst. So klar, aus Podcast, ich kann immer sagen, ja, aber so und so, bla bla bla. Aus Fansicht sage ich ganz ehrlich, es ist mir auch scheißegal. Es ist langweilig, die Matches sind trotzdem immer noch unterhaltsam, das kann man weiter nicht absprechen, aber das ist wirklich eine Verschwendung von einem Championship-Spot und ich finde, diesen Championship-Spot sollte jetzt LA Knight kriegen, dass er endlich unser US-Champ ist, was ich schon die ganze Zeit fordere, deswegen LA Knight. Holt ihr das Ding, da kann Logan Paul was anderes machen und das Ding ist durch.
Ja, also die Anzahl der Titelverteidigung spricht ja für sich. Also er hat hier seinen Titel im November vergangenen Jahres gewonnen, also nicht ganz ein Jahr, so ein Dreivierteljahr ungefähr.
Dreivierteljahr.
Ja, gegen Rey Mysterio und hat den Titel zweimal verteidigt.
Jawohl.
Einmal beim Rumble gegen Kevin Owens. Und natürlich dann bei WrestleMania im Triple Threat gegen Kevin Owens und Randy Orton. Er hatte auch sonst super wenig Matches, das muss man auch mir sagen. Er hatte ein Money in the Bank Qualifying Match gegen LA Knight und Santos Escobar. Das hat LA Knight gewonnen, wissen wir alle. Dann hat er das Match gegen Cody gehabt bei King and Queen of the Ring. Dann war er im Elimination Chamber dabei. Und dann war es noch Logan Paul gegen The Miz im Elimination Chamber Qualifying. Und das war's. Also der hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Matches bestritten in den letzten 9 Monaten, 8 Monaten. Das ist schon ein bisschen wenig, muss man ganz klar sagen. Vor allem dann, wenn du auch einen Titel trägst. Klar, du hast richtig gesagt, der Typ macht halt viel und deswegen wird das auch intern als Erfolg angesehen, dass man ihn hier an Land gezogen hat und dass er eben die Company hier zeigt. Und man sieht das eben auch, der zieht Zahlen, man mag ihn mögen oder auch nicht, aber es ist verständlich, dass WWE hier so jemanden da an Land gezogen hat, weil der eben einfach die Reichweite zieht. Und darum geht's eben gerade einer Firma wie TKO auch, da die entsprechenden Zahlen, Social Media, egal wo, zu ziehen. Fair enough. Aber ich bin jetzt auch an dem Punkt, dass ich sage, jetzt reicht's. Klar hat er noch mehr Auftritte gehabt mit Segmenten und so weiter und so fort. Aber es ist auch irgendwann jetzt einfach Schluss. Ich habe jetzt auch Nase mit Nase voll. Ich will auch nicht immer ständig entschuldigen, zu sagen, ja, aber der ist ja so groß auf Social Media. So, nee, der soll jetzt auch mal ein bisschen mehr wresteln. Ich möchte auch, dass jemand anders den US-Title ein bisschen prominenter präsentiert. Ich glaube, dass LA Knight der richtige Mann dafür ist. Lass den Titel wechseln. Logan kann dann Heel sein und auftreten, wenn die Saudis mal wieder rufen und einen Title-Contender brauchen oder sowas. Insofern, lass den Titel wechseln. LA Knight hat's verdient. schon lange hat das verdient, muss man ja an der Stelle sagen. Der trägt auch die Programme, der trägt die Shows teilweise eben auch. Macht das, passt, die Zuschauer wollen es sehen. Es ist genug mit Logan Paul. Deswegen ja. LA Knight, Titelwechsel, zack, bumm, will ich gar nicht lange drüber diskutieren.
Reicht dann auch.
Ja, der kann für mich auch noch so ein paar von seinen, von Logan Pauls Twitch- und YouTube-Hoshis da irgendwie mit dabei sein. Den kann er auch noch ein paar auf die Nase geben und ja, keine Ahnung. Eh alles zweifelhafte Figuren. dann lieber LA Knight.
Ja, sehe ich auch so.
So.
Lieber LA Knight.
Ja, dann, wenn wir gerade schon hier im Midcard-Title-Geschehen sind, haben wir ja noch das Geschehen um die Intercontinental Championship. Sami Zayn, Titelträger, trifft auf Braun Breaker. Und ja, wir waren ja zuletzt bei Money in the Bank ein bisschen überrascht, dass sich Sami Zayn hier durchsetzen konnte gegen Braun Breaker, der ja stark gepusht wird als großer Zerstörer-Charakter bei Raw. Und dass dann Sami Zayn tatsächlich clean und ordentlich in der Mitte des Rings per Helluva-Kick sich hier seinen Titelgold erneut weiterhin umschnallen kann, so rum, also verteidigt den Titel. Aber Braun hat nicht locker gelassen. Braun hat gesagt, nee, eigentlich habe ich nichts mehr zu tun, außer, und dann hat er Sami gespeart und seitdem ist Braun Breaker, muss man sagen, einer der prägenden Charaktere bei Raw, lieber Kai.
Ja.
Was sagst du dazu?
Erstmal, dass ich diese Art, wie Ilja Dragunov verloren habe, richtig dumm fand. Ja, natürlich, man schützt auch dieses Unbesiegbar-Mantra damit, aber trotzdem war es einfach dumm. So, warum muss deswegen jetzt ein Match abgebrochen werden? Egal, das ist mein Ding. Als jemand, der sagt, behandelt mal unseren Ilja bitte gut, weil das unser Mann. Ansonsten, Braun Breaker, wenn man die Leute, die jetzt schon ganz lange auch unsere NXT-Reviews hören, kennen so ein bisschen meine Meinung zu Braun Breaker.
Kann sich aber auch ändern.
Ja, klar, die kann sich auch ändern. Und der ist ja auch nicht verkehrt, ne? Ich sag aber auch hier, das ist ähnlich so ein Ding bei mir wie damals mit Ryback. Der ist dann super over. Ich habe nie verstanden, warum. Also so, das ist so dieses, ey, so feed me more und hier dieses was man halt bei Braun Breaker machen kann. Ja, check ich, chantet man mit. Aber das war's halt auch. Also, der Spear natürlich und der ist ein super Athlet, so dieses Ganze drumherum. Ich finde den trotzdem super charismalos. Ja, das ist halt einer der weiteren 400 Zerstörer, die es gibt. Nur der kann halt einen Frankensteiner zeigen. Herzlichen Glückwunsch. Also, ne? Also auch da natürlich ganz viel Subjektivität drin. Ich gehe auch hier
gar nicht
komplett davon aus. Ja, dann halt du doch gleich gerne deine Lobeshymne auf Braun Breaker, nee, dass du ihn so geil findest. Ich gehe auch hier komplett davon aus, dass sich den IC-Belt holt.
Ja.
Also, weil wir haben es ja auch gesagt, auch Sammys Regentschaft, Sammy in allen Ehren, ist aber auch eher so, okay. Und dann hast du jetzt Braun, den du wirklich konsequent auch präsentierst. Ne? Ich denke mir immer, Mann, Alter, von dem so ein Spear zu nehmen, hätte ich gar keinen Bock drauf, weil das immer schmerzhaft aussieht. Tja, der holt sich hier den IC-Belt.
Ja, da gehe ich auch sehr stark von aus. Und ich sehe übrigens in dieser Persönlichkeit von Braun Breaker noch, das ist so, du hast die ganzen Dragon Ball Figuren da im Hintergrund stehen hier. Das ist so meine erste Metamorphose, weißt du, so der von Braun Breaker. Und irgendwann, der mutiert dann einfach so Super Saiyajin.
Da hat er blonde Haare, kommen raus.
Genau, dann ist er nämlich ein Scott Steiner auf einmal. Ja. Und so mutiert er dann, weißt du?
Ja.
Und dann macht er noch, und dann kriegt er immer mehr Muskeln und sowas, ne? Und,
ja, und fängt so. Dann an zu rechnen.
Ja, der fängt auch irgendwann an zu glühen einfach, weißt du? Ja. Vielleicht fliegt er auch. Nein, aber ich sehe da durchaus eine Entwicklung in dem. Und klar ist dieser Charakter jetzt, den er gerade hat, ein bisschen eindimensional. Der ist auch ein bisschen dumm natürlich, ne? Das wissen wir auch.
Weiß ich, würde ich deine Worte nicht meinen.
Aber nichtsdestotrotz, der funktioniert und der ist ja noch am Anfang. Und ich finde das, wie man ihn gerade aufbaut hier, finde ich gut. Man arbeitet gut um die Limitierung, die der durchaus hat, noch drumherum. Man kann natürlich auch mit Sami Zayn hier eine gute Geschichte erzählen. Macht man auch in meinen Augen jetzt nicht herausragend emotional wie Sami Zayn gegen Gunther oder sonst irgendwas oder andere Geschichten, die wir gerade auch mit Sami schon in der Vergangenheit gehabt haben, mit Kevin Owens oder so. Nein, so emotional ist es nicht, sondern hier geht es darum, dass ein Braun Breaker jetzt auch stark dargestellt wird. Und deswegen wird er sich hier den Titel holen. Der kann sich nicht nochmal eine zweite Niederlage leisten. Und Sami, ich fand die Titelregentschaft jetzt nicht so belanglos wie die von Bayley zum Beispiel.
Da hatten
wir auf jeden Fall noch größere Fäden auch mit dabei. Allen voran natürlich die Geschichte mit Chad Gable. Sami war immer prägnant und präsent in den Weeklies und hat da auch funktioniert und hat seine Reaktion gezogen. Deswegen, das ist schon in Ordnung gewesen. Aber es ist natürlich jetzt auch keine krasse krasse Regentschaft. Aber auch da wieder Babyfaces, ne? Das werden auch da bei Cody wahrscheinlich nochmal drüber sprechen. Auch das ist nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz, wir können das auch echt kurz machen, ne? Das wird eine Anführungsstrichen klare Kiste werden für Braun Breaker. Es wird am Ende den Spear geben und Sammy wird irgendwann nicht mehr aufstehen können. Also er wird kassieren und die Near Falls werden knapp und knapp und knapper werden und irgendwann wird's halt nicht mehr gehen und dann bleibt er liegen und dann ist Braun Breaker der neue Intercontinental Champion.
Ja, genau so wird's kommen. Bin ich komplett bei dir.
Wir sind wieder zu einig, Kai. Wir müssen mehr
Einigkeit.
Wir brauchen mehr Hass im Spiel, wir brauchen mehr Hass, so wie bei CM Punk gegen Drew McIntyre mit Special Guest Referee Seth Rollins. Und da haben wir uns ja schon gefragt, was wird Seth Rollins wohl für ein Special Referee sein? Also er wird auf jeden Fall ein gut gekleideter Special Referee sein, ne, mit Rüschen und allem drum und dran. Und er wird aber auch jemand sein, der so ein bisschen locker lassen wird, ne, der dann zählen wird, wann er zählen möchte, der dann die Leute aufgeben lässt, wenn er das möchte. Also für mich riecht das alles sehr stark nach. Es ist eigentlich ein No-Holds-Barred-Match unter der Gnade eines Seth Rollins, was wir hier bekommen.
Ja, also auch ganz klar natürlich dieses, ich habe hier die Hosen an, ich entscheide. So, ihr beide geht mir sowieso auf den Sack. Punk, du am allermeisten und Drew am zweitmeisten. Und deswegen so, ne, ihr macht das, was ich sage und dann gucken wir mal. Und noch ganz auf dieses klassische, dann greift auch mal Seth Rollins ein und dieses, hier komm, hau doch zu und dann beherrscht sich der andere. Ne, also dieses Stipulation erlaubt dir auch so ein bisschen, dass in Anführungsstrichen egal ist, wer verliert, weil du halt sehr auf die Gnade eines Rollins angewiesen bist, ne? Und dann stompt er vielleicht mal den, dann stompt er mal den, dann wird vielleicht da einfach nicht gezählt, dann darf der das, der andere darf das nicht, dann ist der andere draußen, aber es ist ein Countout, es wurde aber nicht gezählt, also all das. Also du kannst ja sagen, okay, wir hätten eigentlich vielleicht schon 3, 4, 5 Finishes gehabt, aber der Ref hatte halt keinen Bock. Also, und deswegen kannst du natürlich damit spielen, dass du sagst, ich hätte aber eigentlich gewonnen, aber, ne? Von daher ist es vielleicht auch ganz gut. Ich bin mal sehr gespannt, muss ganz klar sagen, da war immer viel Feuer drin, hat mir auch gefallen. Ich fand jetzt das Segment bei Raw schwach irgendwie, ich fand das gar nicht so gut, weiß ich nicht. Wo die jetzt dazu dritt waren und Rollins die Regeln erklärt hat. Ja, das war natürlich wichtig, um die Regeln zu erklären und auch um die Stimmung vorzugeben. Aber von der Intensität her, diesen Hass oder der hat mir da gefehlt. Der wurde viel besser transportiert in anderen Promos, die man schon hatte. Aber mal gucken, was man jetzt hier macht, weil eigentlich Wrestling-Logik kann ja Punk hier nicht verlieren. Also es ist noch sein Comeback-Singles-Match, ne? Nehmen wir jetzt mal die eine Hausschau da im Madison Square Garden, die nehmen wir jetzt mal raus. Und im Normalfall verliert man sowas nicht als Comebacker eines Kalibers von CM Punk.
Ja, CM Punk ist hier ohnehin natürlich eine interessante Personalie, wie du richtig gesagt hast. Das erste Match nach seiner Verletzung. Und die Frage wird eben auch sein, was ist er zu leisten imstande? Können wir aktuell noch überhaupt nicht abschätzen. Also wir haben im Endeffekt, wenn wir jetzt auf die Vita von dem CM Punk gucken, die letzten Jahre, also es ist eigentlich eine Aneinanderreihung schwerer Verletzungen. Mal im einen Arm, mal im anderen Arm. Das ist schon eine heftige Kiste. Natürlich auch Bein hat man auch, beziehungsweise Knöchel hat man damals, ne?
Ja, Knöchel, wo er da irgendwie über die Guardrail gesprungen ist.
Ja, genau. Also ganz, ganz viele schwere Verletzungen. Und man wird halt auch nicht jünger. Ich hoffe, dass man da jetzt auch in den letzten Wochen noch gut dran gearbeitet hat, dass man ihn da gut drauf vorbereitet hat, dass er da wirklich 100% fit ist und auch motorisch fit ist. Das kommt ja auch noch mit dazu, ne? Dass da nicht schon wieder was passiert. Ich möchte übrigens, wo wir gerade Seth Rollins angesprochen haben und was er auch den Beteiligten ja antun könnte, ich würde ja so ein Double Stomp feiern, weißt du, die beiden, irgendeine Aktion, die beiden krabbeln so wutentbrannt aufeinander zu, wollen sich noch gegenseitig eine reinhauen und Seth Rollins sagt sich, ach, wisst ihr was, geht ins Seil und stompt einfach beide gleichzeitig.
Fände ich sehr geil. Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Und ich weiß gar nicht, ob wir hier unbedingt einen klaren Sieger sehen, weil wir dürfen auch nicht vergessen, also auch ein CM Punk hat ja ordentlich Beef mit einem Seth Rollins. Klar, aktuell ist Drew McIntyre der größere Feind sozusagen, die Verletzungen, dann haben sie sich gegenseitig quasi, die haben sich gegenseitig um ihre Chancen gebracht und die Attacken, die wir gesehen haben und so weiter und so fort. Wir dürfen auch das Armband nicht vergessen natürlich, was Drew McIntyre CM Punk gemobst hat. Das wird ja auch eine Rolle spielen. Aber eigentlich für WrestleMania hatten wir alle zum Beispiel mit dem Match zwischen Seth Rollins und CM Punk gerechnet. Also die mögen sich auch überhaupt nicht. Und ich glaube, das wird man hier auch verarbeiten. Und deswegen könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass vielleicht hier ein CM Punk doch die Niederlage einsteckt, vielleicht sich sein Armband zurückholt mit dem Namen seines Hundes und seiner Frau drauf, aber am Ende dann doch verliert, vielleicht aufgrund seines fehlenden Fokuses. Das hat man ja jetzt schon gesehen, dass er sich zu stark auf den Seth Rollins konzentriert und auch in dem Interviewsegment ja die ersten gefühlt 5 Minuten nonstop gegen Seth Rollins quasi geschossen hat. Und Drew McIntyre auch gemeint so, ey, Alter, vergiss nicht den, den 1,95 großen 120 Kilo Typen, der hier noch auf dich wartet. Und ich glaube, dass das vielleicht ein Nachteil ist, weil, wie Drew McIntyre auch ja schön gesagt hat, so, ja, ne, er und Seth, die mögen sich nicht so besonders, aber das ist nicht schon nicht auf dieser ganz persönlichen Ebene, während Rollins und CM Punk storymäßig ja schon sich ziemlich hassen wie die Pest.
Ja.
Deswegen bin ich jetzt hier mal der CM Punk Miesepeter. Ich sag, CM Punk holt sich zwar sein Kettchen zurück, aber CM Punk kassiert am Ende die Niederlage.
Ich sag, Punk gewinnt.
Natürlich, was sollst du auch sonst sagen?
In Punk we trust. Das lock ich nämlich jetzt auch direkt sofort ein. Hör mal, hier Kicktipp. Da, wo sind wir denn? Das Match ist noch gar nicht. Doch, da ist es drin. CM Punk habe ich sogar schon eingeloggt, weil ich Vertrauen habe, weil ich blindes Vertrauen habe in diesen Mann. Hat noch nie was falsch gemacht.
Ja, dann bin ich mal gespannt, ob du auch in unseren nächsten Teilnehmer hier das entsprechende Vertrauen hast, weil es geht natürlich auch noch um die World Heavyweight Championship und da treffen Damian Priest und Gunther aufeinander. König Gunther, der Erste seines Namens, gegen Damian Priest, den, naja, Pseudo-Anführer des Judgment Day, aber vor allem auch, das ist doch jetzt ein richtiger Mann des Volkes, oder nicht? Ja,
sehr, einer von der Straße, unserer Jugend. Ich war immer für Damian Priest.
Der hat auf der Straße gelebt und so. Ja, ne?
Sicher.
Maloch, der hat sich, guck dir mal an hier, die alten Bilder von ihm, ne? Der hat sich hier die Muskeln draufgepackt und
ja, beides so dicke gewesen, hör mal.
Also, das stimmt.
Das hat gute Augen gemacht.
Das stimmt. Die hatten beide ein bisschen Babyspeck. Aber da sieht man auch die krasse Entwicklung, die beide hier genommen haben auf dem Weg dahin in den letzten 10, 15 Jahren. Das ist schon crazy.
Also, aber auch da, man muss sagen, diese eine Promo natürlich hier mit, ja, arm sein ist also pur sein auf der Straße leben, ist ja auch schon eine Wahl, die man aktiv trifft. Das war eine sehr, sehr starke, natürlich super klischee-mäßige Heel-Promo. Aber man hat es schon geschafft, mit dieser einen Promo Damian Priest noch mal so 90% mehr Face-Kredibilität draufzupacken. Ja. Also das war vom Effekt her super stark. Ne? Und auch, weil sonst hat er gesagt, ja gut, der haut ihn jetzt einfach um natürlich, diese Bash in Berlin und dann komm, hol den Weltmeistergurt und dann ab rüber nach Berlin. Aber jetzt hier denkt man sich, oh, der Priest oder ein Face ist doch ein guter, ich fand seine Regentschaft doch schon immer geil. Also, das haben die wirklich sehr gut angestellt. Ich möchte natürlich trotzdem, dass der Nicht-Mann des Volkes, Gunther, der aber in Berlin natürlich Mann des Volkes sein wird, hier gewinnt und sich das Ding holt. Also auch da, ich hoffe da auch dann, dass die Entwicklung von Damian Priest weitergeht, dass man das irgendwie mitnimmt, weil auch seit der Promo bin schon so, ach, ist auch ein guter. Also hat auch bei mir diesen Effekt erzielt. Trotzdem, wir alle wollen noch Gunther als World Heavyweight Champion in Berlin haben.
Es ist bei Damian Priest letztlich genau das, was ich schon seit Wochen predige fast schon. Der findet sich so langsam und in der Rolle findet er sich besser als in der des zerstreuten Judgment Day Anführers, der irgendwie versucht, diesen Hühnerhaufen zu sortieren, wo er halt immer irgendwie blöd ausgesehen hat. Und zugleich muss ich aber auch sagen, dass Gunther jetzt als europäischer Rich Boy, so nenne ich es einfach mal ganz plakativ, also nicht böse gemeint, aber vielleicht, ich habe auch mit Shaggy schon drüber gesprochen, wir kennen ja einen Gunther, einen Walter noch als jemanden, der bei Schalke in der Nordkurve gestanden hat und der hier in einem kleinen Dojo trainiert hat quasi. Ne? Also wer den von früher kennt, für den passt das nicht so ganz. Für die Amerikaner funktioniert es anscheinend ganz gut, dass sie sagen, buh, der kommt aus Europa, der ist reich und schnöselig, das passt für mich.
Reich und schön.
Genau, schöne, schöne Grüße an Kevin an der Stelle.
Genau.
Ja, nee, also das ist,
dann da tue ich mich da auch noch mit Ludwig Kaiser, schön das Bild hier, beide vor Mercedes, ne? Ja, beide wie geleckt, hör mal.
Bei Ludwig Kaiser passt das auch, weil der halt auch so ein Typ dafür ist.
Ja, der hat ja auch dieses richtig heftige Fuckboy-Image da dann so, ne? Auch mit,
das hast du schön gesagt.
Ja, aber ist ja wirklich auch mit diesen Instagram-Bildern mit Filter drauf, gebräunt, Sixpack am Pool liegen und sowas alles, ne? Also,
ja,
das hat man ja schon sehr mitgenommen.
Der ist halt auch ein gut aussehender Bengel und der ist auch, das war ja früher auch so, er ist ja früher noch mit so mit
Haarspray-Dose.
Haarspray-Dose rausgekommen und hat sich das in die Haare gesprüht auf dem Weg zum Ring, bevor er dann Nordisch by Nature geworden ist. Also, ja, andere Kiste. Und du hast es absolut richtig gesagt, also Damian Priest haben die letzten Wochen unglaublich gut getan. Der zieht plötzlich Reaktionen, die Leute interessieren sich für den, die sind involviert. Der wirkt auch nicht wie so ein Schwächling-Babyface auf einmal, sondern der wirkt halt wie jemand, ja gut, dem sagst du halt, du bist scheiße, aber da musst du halt auch damit rechnen, dass er dir ein paar reinhaut. Ne? Und das hat er jetzt auch gemacht. Jetzt auch bei Raw zuletzt, wo er einfach auch reingekommen ist nach dem Match und einfach auch Gunther entsprechend da Kontra gegeben hat und ihn einfach schlicht und fahren verkloppt hat und auch die Wochen davor schon. Und jetzt ist nämlich meine Frage, lieber Kai, weil ich mich selber schwer mit der Entscheidung tue. Damian Priest hat zumindest in den körperlichen Auseinandersetzungen jetzt schon, ich sag mal, einen Pluspunkt gegenüber Gunther gesammelt, sage ich mal. Also da wirkte er schon stärker fast schon. Früher hätten wir gesagt, ja gut, Raw ist geendet mit einem jubelnden Damian Priest, dann verliert er auf jeden Fall seinen Titel.
Genau. Man kann natürlich auch sagen, man geht jetzt diesen Weg. Ja, jetzt gerade zum ersten Mal fangen sich die, also jetzt übertrieben gesagt, zum ersten Mal fangen sich die Leute an, für Damian Priest zu interessieren. Und jetzt verliert er sein Belt. Ist jetzt ja vielleicht auch nicht optimal. Dann nimm es halt jetzt noch mit und dann gibt es ein Rematch, warum auch immer, weil Wrestling, und dann holt sich Gunther den Belt in Deutschland. Ist halt auch nicht unwahrscheinlich, ne? Dass man diesen Weg irgendwie geht.
Aber mal ganz blöd gefragt, will man einen Gunther als Heel-Champion beim Bash in Berlin sehen und da, wo er bejubelt wird von 20.000, 15.000 Leuten? Ist das das Bild, was man da von Gunther haben will?
Ja, das ist halt natürlich die Sache, ne? Also, aber es ist ja egal, was passiert. Also, er wird ja zwangsläufig bejubelt werden in Berlin, ne? Also, entweder ob er als Champion kommt oder als Herausforderer. Also, bejubelt wird er sowieso, ne?
Aber wäre es nicht klüger, ihn dann als Champion reinzubringen, da wird er halt bejubelt, ist gut. Und dann kann er am Ende trotzdem der Arsch sein, der sich vielleicht den Titel weiterhin ermogelt. Und dann jubeln ihm Leute halt ein bisschen leiser zu und er bleibt halt Champion.
Ja, kann man natürlich auch machen. Deswegen war ja auch mein erster Pick, lass ihn als Champion kommen. Ne? Also dann geben wir ihm seinen Heroes Welcome und dann ist alles gut. Nur nichtsdestotrotz dann auch diese Gefahr zu sagen, jetzt gerade kriegt Damian Priest so ein bisschen eine Kurve nach oben, dass die Leute sagen, oh, das ist aber spannend. Verliert den Belt und alle sagen sofort, ja, ist mir auch egal, was Damian Priest macht.
Aber man könnte natürlich jetzt Damian Priest auch erstmal auf den Weg zu dem zurückschicken, was er halt gewesen ist, auf die Straße. Er verliert seinen Belt, er verliert seine Familie und ist quasi auf sich allein gestellt, wenn nämlich dann Finn Bella den Judgment Day übernimmt und das Ding auseinanderreißt. Auf einmal ist nichts mehr, wie es war, und er hat nur noch so lose Bekanntschaft mit vielleicht Rhea und Dom und Kalito, weil er mit dem PlayStation zocken kann oder so.
Ja.
Und dann kommt er auf die Road to Retribution, ohne Retribution hoffentlich, aber ihr wisst, was ich meine, und kämpft sich zurück, scheitert nochmal beim Bash in Berlin, weil Gunther mogelt, und danach passiert irgendwas anderes.
Aber ich glaube, wir sind uns einig, sobald Damian Priest den Belt verliert, wird der höchstwahrscheinlich, also nicht böse gemeint, wird der nie wieder Main-Champion.
Glaube ich nicht. Also ich jetzt in der Rolle, in der er jetzt gerade ist, und wenn man daran weiter arbeitet, kann ich mir den als Main Champion vorstellen. Auch längere Zeit.
Ich glaube, die Spitze ist zu gut besetzt.
Nee.
Also, weil du musst überlegen, du hast ja noch Punk und Drew McIntyre und noch Rollins, wo du halt nur davon profitierst, dass die gerade ohne Belt fäden. Aber im Normalfall wird jemand von den Champion. Und ich glaube nicht, dass man dann, wenn jetzt dann noch ein Gunther den Belt hat, dass man sagt, der kriegt vielleicht ein Match, aber der kriegt jetzt nicht nochmal eine Regentschaft. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Der hat ja noch ein paar Jährchen vor sich, ne? Während es hier am Punk nicht mehr so viele Jahre vor sich hat. Ich glaube, dass man
Damian Priest ist auch 41, der ist älter als Rollins.
Ja, aber hat nicht ganz so viele Verletzungen hinter sich wie ein Rollins. Ich glaube, dass man mit Damian Priest gerade einen guten Weg geht und dass man den auch noch in den nächsten Jahren da oben sehen möchte. Weil du brauchst ja nicht nur 3 Leute oder 4 Leute oben, du brauchst ja mehr, du musst ja durchwechseln können. Und dazu sagen, nee, der wird's halt nie werden. In der Rolle, die er jetzt gerade hat, der ist ja eben noch, der, auch wenn er schon älter ist, der ist ja noch in der Entwicklung quasi, ne? Ich meine, der war schon Rockstar, der hat schon sich mit Zombies geprügelt und so weiter und so fort, ne? Aber ich glaube schon, dass man auf den noch bauen wird. Und ich glaube, dass der auch durchaus noch seine Fäden, seine großen Fäden, weil im Endeffekt hatte der auch der noch keine großen Fäden mit Rollins, mit McIntyre, mit Punk und so weiter und so fort. Also da ist noch Potenzial drin. Ich sag heute sehr viel und so weiter und so fort. Tut mir leid. Da ist auch Potenzial gespannt. Drin. Also ich glaube, also ich halte diese Prognose für zu hart und zu eng gesetzt. Glaube ich nicht.
Vielleicht kann sich ja jemand so einen Timer stellen auf seinem Handy für in 2 Jahren. Und dann gucken wir.
Ja, also was ist denn jetzt hier deine Prediction für Damian Priest gegen Gunther?
Gunther holt sich den Weltmeistergurt. Den Grand Prix des Berufsringkampfs.
Ich gehe auch mit der Geschichte mit. Ich gehe mit meiner Geschichte mit, dass jetzt erstmal der Fall des Damian Priest beginnt, dass langsam alles um ihn herum zusammenbricht und dass er dann daraus aufersteht und zu neuer Kraft findet und dann eben auch als Pain Favorite quasi dann sich wieder an die Spitze setzt. So, weiter geht's mit dem finalen Match des Abends und das wird der Main Event werden und das geht um den Undisputed WWE Championship. Ich habe noch irgendwie Universal im Kopf gehabt, aber ist ja nur noch Undisputed WWE Championship. Titelträger Cody Rhodes trifft hier auf Solo Sikoa, den selbsternannten Head of the Table, der auch schon den guten Roman Reigns herausgefordert hat. Ich muss dich natürlich jetzt erstmal fragen, lieber Kai, nachdem wir jetzt zuletzt auch die anderen Babyface Champions hier kritisiert haben. Cody Rhodes, Titelregentschaft bislang. Wie ist es?
Gute Matches. Programm eher so meh. Also zieht gute Reaktion, aber auch da natürlich, weil wir auch mit so vielen Babyface-Champs aus Mania gegangen sind, hast du bei allen recht ähnlichen Verlauf natürlich. Es ist das Klassische, eine Geschichte, die ist so alt wie Wrestling selbst. Natürlich damals, als man das weniger konsumiert hat und dann war, Hulk Hogan ist für 10 Jahre Champion, ja, ist ja cool, weil den sehe ich ja auch nur einmal alle 2 Jahre. So, ne? Und das hast du natürlich jetzt im modernen Wrestling jetzt einfach mal, ist es natürlich eine andere Sache, wo wir sagen, wir sehen die Leute häufig. So wie oft hatten wir schon ein Face, wo wir gesagt haben, ey, diese Verfolgung ist ja so geil, ich hab so Bock. Ne? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir über Daniel Bryan 2014 so geredet hätten, wenn er nicht die Belts hätte selbst abgeben müssen, weil ganz oft tun sich Companies schwer, Faces zu booken. Also ich erinnere mich auch bei AEW, als Adam Page diese geile Verfolgung hatte, um Champion zu werden, dann war er Champion und bei Gott war das langweilig. Und das hatte man jetzt wirklich schon häufiger und ist auch ein Problem, vor dem unser super hyper Babyface Cody Rhodes nicht zurückschreckt. Und auch hier natürlich gepaart damit, Cody fädet ja mit der Bloodline einfach quasi weiter. Die Bloodline fädet aber auch mit Paul Heyman, mit der Bloodline selbst. Also die haben auch ihre eigenen Probleme. Dann schmeißen sie nochmal einen Jimmy raus. Dann ist ein Paul Heyman raus. Dann müssen sie hier und da ein bisschen aufräumen. Dann geht's aber auch erstmal generell darum, nicht nur mit Cody zu fehlen, sondern auch sich selbst als Bloodline zu etablieren. Ne, also dass wir immer gesagt haben, die zweite Reihe, die Bloodline von Wish oder so ein Shit, das du hattest. Die hatten hier auch mittlerweile wirklich gute Segmente. Natürlich auch gerade das Ding mit Paul Heyman, was natürlich auch an der Performance eines Paul Heyman lag. Ein Auftritt von Jacob Fatu, auch mehr Dominanz jetzt als Number One Contender zum Beispiel in der Bloodline. Aber die Leute, auch da ist es immer klassisch, Roman ist so langweilig, ich will Roman nicht mehr sehen, ist immer das gleiche Match 2 Monate später. Leute, wisst ihr noch, Romans Regentschaft war das geilste auf der Welt. Das war nie langweilig, es hat immer Spaß gemacht, ne? Also auch da, man vergisst sehr schnell, das merkt man auch an der Crowd. Dann kam nämlich die erste We Want Roman Chance. Und dann hatten wir Force Mania oder auch letztes Jahr Mania, bitte, 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 lass es endlich enden. Ne? Also immer da so ein bisschen Doppelmoral. Und jetzt auch hier ist die Frage, um das Match herum taucht Roman Reigns auf? Und falls ja, wie taucht er auf? Ne? Also greift er Cody an? Greift er Solo an? Hilft er vielleicht erst Cody und greift danach Solo und Cody an? Taucht er
überhaupt jemanden an?
Ja, genau. Oder kommt er einfach nur raus, macht irgendwie ein Zeichen oder sowas, ne? Kommt er nach der Bell? Also so all sowas. Weil ein Roman auf dem Status ist jetzt ja keiner, der einen Run-In macht, sind wir mal ehrlich, ne?
Eben.
Das ist für das Fußvolk, ist für so Leute wie uns vielleicht. Aber
der braucht auch viel zu lange für den Run-In, wenn man ehrlich ist.
Er macht sein Walk-In. Deswegen, da gibt's halt so viele Sachen, die man berücksichtigen kann. Oder auch, okay, die Bloodline, also eigentlich hätte ich sogar erst gesagt, sorry für den Monolog, die Bloodline ist gerade so ein bisschen dabei, sich zu finden oder hat sich gefunden. Jetzt wieder Roman reinzuschmeißen, wäre blöd, weil die Bloodline gerade dabei ist, sich zu finden. Das war meine Meinung so vor 3 Wochen. Mittlerweile denke ich mir auch wieder, oh ja, schick mal schon Roman rein, wäre irgendwie schon jetzt auch wieder interessanter, weil es schon auch so ein bisschen abnimmt, oder?
Ja, es ist halt derzeit so ein kleines Problem bei der ganzen Bloodline-Geschichte. Ich finde, man hat es ganz gut gemacht, diese neue Bloodline so Stück für Stück aufzubauen. Cody schwamm, dessen Programm schwamm sozusagen im Hintergrund immer so ein bisschen natürlich mit, ne? Wir hatten die Fehde mit AJ Styles, wir hatten das Programm mit Logan Paul natürlich, was so dazwischen geschoben worden ist. Und in der gleichen Zeit hat man dann ja versucht, eine Solo Sikoa aufzubauen, hat das auch, wie ich finde, sehr ordentlich gemacht. Man hat dann peu à peu die Bloodline erweitert und immer neue Charakter mit da reingebracht, mit Tama Tonga und Tangaloa. So, und dann eben Jacob Fatu. Und Jacob Fatu war sicherlich nochmal der größte Knaller, den wir hier gehabt haben, der ja von seiner Präsenz her einfach mal deutlich dominanter ist als die beiden anderen Samoaner, beziehungsweise als die beiden anderen Tonganesen.
Bloodline-Leute.
Und das war schon mal ein großer Punkt. Du hast diesen Bruch mit Paul Heyman angesprochen. Das ist halt auch was ganz Wichtiges. Und der ist übrigens auch eine Schlüsselfigur für mich. Weil, auch wenn wir jetzt alle darüber sprechen, dass wir jetzt hier, wir sprechen ja gar nicht über das Match, wir sprechen eigentlich nur darum, was ist mit Roman, wie präsentiert man das, ne? Ich sehe Solo Sikoa noch nicht an dem Punkt angekommen, dass er neuer Champion werden muss. Der ist noch nicht an dieser Position angekommen. Der Title Run von Cody ist auch noch nicht gepiekt in dem Sinne, ne? Er ist noch nicht an der Spitze angekommen. Auch da fehlt noch einiges. Wir haben auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, hier noch diese ominöse Geschichte mit The Rock. Also eigentlich erwarten wir ja alle, dass wir The Rock gegen Cody bei WrestleMania bekommen werden, als das große Match. Und dazwischen noch so einen Mini-Run von einem Solo Sikoa zu haben, wäre für alle Beteiligten kontraproduktiv. Deswegen ist jetzt die Frage, wie stellt man das an, dass ein Cody den Titel behält, ohne dass ein Solo Sikoa schlecht aussieht? Weil das darf er nicht. Der hat sich jetzt gerade einigermaßen etabliert. Ich finde, er ist noch nicht da, wo Roman Reigns gewesen ist. Das wird Jahre dauern, bis er da ankommt. Aber er ist auch noch nicht so bedrohlich, dass man ihn da jetzt als neuen Champion in Erwägung ziehen könnte. Und das ist gerade für mich so die große Herausforderung, wie man das jetzt hier darstellen möchte, dass Solo so gefährlich ist, dass er hier den Titel holen könnte, aber dass Cody am Ende dann doch gewinnt. Oder wird es dann am Ende einfach die Sache sein, dass immer mehr Bloodline-Members eingreifen und Cody wehrt sich und vielleicht kriecht dann noch einen Kevin Owens rein, vielleicht kriecht ein Randy Orton rein mit bandagierten Rücken und so weiter und so fort. Wie siehst du das?
Ja, weil du jetzt auch gerade ansprichst, was ja auch prinzipiell stimmt, dass ja ein Solo sich jetzt dabei ist, diesen Drang zu erarbeiten, dass auch die Fans den ernster nehmen, dass er bedrohlicher ist. Aber eigentlich darf das ja nicht bedeuten, dass ja auch ein Cody Rhodes, den wir jetzt gerade auch so ein bisschen kritisieren in seinem Title Run, deswegen nicht clean gewinnt. Weil eigentlich muss ja auch ein Cody Rhodes hier clean gewinnen. Mhm. Weil wir auch sagen, der ist ja der Champ, also das ist ja das Gesicht der Company. Und würden wir jetzt sagen, ja, aber Cody, weil wir sind gerade dabei, Solo aufzubauen, deswegen darf jetzt hier ein Cody eigentlich nicht clean gewinnen. Weiß ich auch nicht, ob man das so sieht, ne? Also, das ist so ein bisschen das Problem.
Naja, wenn man ehrlich ist, die meisten Bloodline-Matches, auch bei Roman Reigns, das waren ja keine clean Siege, sondern das hat immer Eingriffe der Bloodline gegeben, ne?
Ja, natürlich, aber deswegen, also, aber wir sagen ja schon, dass Cody den Belt behält, ne? Aber weil dann greifen die Leute für Solo ein und Solo verliert trotzdem clean. Also, das ist ja das, also, weil wir müssen es ja irgendwie schaffen, dass Solo verliert, nicht schwach aussieht, Cody aber auch aktiv gewinnt und stark aussieht. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil klar, Roman konnte einfach sein Belt schmutzig verteidigen, weil er war halt der Heel, ne? Ist egal, aber Cody ist ja Face-Champion, der sauber gewinnen muss, weil er der Held ist. Und Solo ist aber gerade upcoming Head of the Table. Und wenn der jetzt einfach vermobbt wird, sagen wir auch, weiß ich nicht. Ich würde aber sogar eher dazu tendieren, dass Cody hier am Ende doch in einer Art und Weise clean gewinnt.
Ich glaube, man zieht hier die Overbooking-Karte. Also nicht nur, dass die Bloodline eingreift, sondern die Geschichte war ja hier auch, dass die Bloodline Stück für Stück alle Freunde von Cody ausgeschaltet hat mit Kevin Owens und Randy Orton. Das ist aber jetzt auch schon ein paar Wochen her. So, nichts gegen eine Powerbomb durchs Kommentatorenpult. Da kann man mal eine Woche für Urlaub nehmen, wo auf Malediven oder so. Aber dann kannst du auch danach wieder mal zumindest einen kleinen Run-In machen.
Komm wieder arbeiten gehen.
Ja, oder auch hier den Chair-Shot, den Stuhl-Halskranz einmal gegen den Ringpfosten. Das kannst du dann auch irgendwann wieder. Deswegen, das kannst du ja auch verkaufen. Wie gesagt, dann kriegt KO, kriegt eine Halskrause und Randy Orton kriegt ein bisschen Rippenbandage oder so. Dann passt das. Ich glaube, man wird hier die Overbooking-Karte ziehen und am Ende ist Cody dann der Klügere, der dann seine 2 oder 3 Crossroads, ich gehe davon aus, dass es auch 3 werden, wie bei Roman. Allein damit du diese Balance hergestellt kriegst.
Ja.
Und vielleicht, weil wir haben ja eine zahlenmäßige Überlegenheit in dem Sinne mit Cody, KO, Randy Orton sind 3, Bloodline sind ja 4. Ich glaube nicht, dass wir Nicoleo sehen, weil das würde jetzt nicht passen und das soll auch nicht so aufgeblasen werden, dieses Bloodline-Gimmick. Ich kann mir vorstellen, dass so an irgendeinem Punkt vielleicht ein Paul Heyman reinkommt. Vielleicht auch nur auf der Tribüne ein Scheinwerfer, ein Spot und er macht irgendwie den Finger oder sonst irgendwas. Solo ist abgelenkt, Cody schnappten sich hinterrücks, zeigt die Crossroads. Kein direkter Eingriff, sondern einfach nur eine Ablenkung. Und davor haben eben KO und Randy Orton die Bloodline vertrieben. Vielleicht geht er auch mal durch den Tisch, weißt du, dann
werden dann alle rausgenommen, quasi.
Genau, werden einfach alle rausgenommen oder sonst irgendwas. Ich sehe gerade KO, der irgendwie auf die Guerillas quasi draufspringt oder sonst irgendwas. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Also, ich glaube, man wird eine Andeutung bringen. Die Frage ist nur, werden wir auch dann Roman Reigns sehen? Und das weiß ich noch nicht, ob man das machen wird oder ob man sich das aufhebt.
Ja, das ist die große Frage. Aufgrund der Tatsache, dass man immer sagt, oh, SummerSlam so groß, Big Four, Big Five, bla bla bla, ist ein bisschen die Frage, wo, wenn nicht hier? Ne? Mhm. Weil, falls es hier nicht ist, dann muss erstmal wieder ein bisschen warten. Weil natürlich, sag mal, Bash in Berlin, tut mir leid, aber da machst du es natürlich nicht. Und dann musst du halt schauen, dann hast du dann schon erst wieder im Oktober Bad Blood, ne? Und, also ich sag mal, hier, du hast natürlich die Chance dann, dieses, wie hieß es nochmal, wo ist nochmal Wargames dieses Jahr?
Survivor Series?
Survivor Series. Ach, aber es gibt noch kein Datum dafür, meine ich, ne? Dass du es dann natürlich machst, aber auch da ist dann so ein bisschen schwierig, okay, ziehst du es bis dahin, weil Survivor Series ist ja im Normalfall im November,
Anfang November normalerweise, Anfang Mitte November, ja.
Ja, nur jetzt, da haben wir halt Anfang November dieses Jahr Crown Jewel. Also auch da muss natürlich gucken, wie macht man's? Ne? Also so ein bisschen die Frage, wie lang ziehst du's? Weil jetzt überleg mal, du hättest jetzt noch 2 Monate Roman nicht da.
Die Frage ist,
dann irgendwann schadet's halt auch im Solo.
Vielleicht möchte man auch einfach die Weeklies pushen. Und präsentiert einen Roman Reigns bei einer der Weeklies.
Ja, das glaube ich nicht.
Also, oder man zeigt Paul Heyman und Roman beide im Publikum. Ich sehe halt noch keinen Akt der Gewalt von Roman. So, ich sehe eher, dass er sagt, hier, ich bin der und vielleicht deutet man es auch irgendwie erstmal an, weißt du? Du siehst einen Paul Heyman, der vielleicht auch diese Kette in der Hand trägt und dann hast du den ersten Moment der Verwunderung und im nächsten Moment gibt's dann einen neuen Spot und im Dunkeln erscheint dann irgendwie Roman Reigns oder es gibt so einen langen Kameraschwenk, dass die Kamera Backstage geht und du siehst dann irgendwie was. Ich glaube, man wird das halt eben nicht sofort in den Ring bringen, um nämlich das aufzubringen, was wir dann im späteren Verlauf als PLE haben. Und das ist Bad Blood. Und da erwarte ich nämlich dann, dass wir ein Match bekommen zwischen Solo und Roman. Und dann Richtung Survivor Series bekommen wir dann neue Bloodline gegen alte Bloodline.
Ja, so, das kann ich mir halt auch vorstellen.
Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und das ist tatsächlich auch das, was ich hier der Show so ein bisschen vorwerfe. Ich habe ein bisschen den Eindruck, als würde aktuell dieses mögliche Comeback von Roman Reigns fast schon den SummerSlam so ein bisschen vereinnahmen, fast schon ein bisschen überschatten. Weil alle Leute fragen sich, wie ist denn das jetzt? Was passiert denn da?
Ja, das stimmt. Aber man muss auch sagen, gerade mit Rhea und Liv und Priest gegen Gunther soll trotzdem noch zwei vernünftige Matches auf der Card, wo du auch mal noch spekulieren kannst, okay, in welche Richtung geht's. Aber natürlich, so sollte es ja auch eigentlich sein, wenn man ehrlich ist, du hast halt eine Sache, die steht über allem und du hast auch immer noch Punk gegen Drew auf der Card, ne?
Also. Das darf man auch echt nicht vergessen, weil das ist eigentlich so rein von der Emotionalität und auch von der Länge der Geschichte her natürlich jetzt die größte Fehde. Ja. Genau. Muss man auch sagen, ne?
Eben. Und dann hast du halt auch noch Rhea und Liv, was ja prinzipiell auch schon seit kurz nach Mania geht, ne? Ja,
das stimmt. Ich bin gespannt. Also ich bin sehr neugierig darauf zu sehen, wie man das auflösen wird. Ich denke, man wird wieder damit spielen, dass schon die Copyright-Hinweise eingeblendet werden. Und dass es dann eben weitergeht, ich glaube, das wird schon eine große Geschichte werden. Und man wird damit auch das Programm Richtung Herbst aufbauen. Und das wird dann eben die große Fehde sein. Die Frage ist nur, was machst du dann mit dem Cody? Also dann fädet die Bloodline unter sich und Cody ist der Champion so, Leute, ich habe übrigens einen Gürtel. Möchte ich noch irgendjemand haben? So, ich habe WrestleMania noch Zeit. Was ist denn los?
Ja, auch da natürlich dann die Frage, wann und wie bringst du denn The Rock rein? Ne? Also muss man da mal schauen. Also weil natürlich, sind wir mal ehrlich, Bash in Berlin, das wird irgendein Übergangsgegner. Da werden sie sagen, so Smackdown, so wer hat jetzt irgendwie noch Zeit, wer hat Schuhe dabei, wir brauchen noch einen. Und dann wirst du so machen, dann ist halt Bad Blood und dann befindest du dich auch schon fast im November. Und dann mal schauen, also ob du dann auch noch ein The Rock in die neue Bloodline reinbringst. Also da gibt's dann noch so ein paar Möglichkeiten. Aber klar, trotzdem braucht auch ein Cody seine Matches.
Ja. Deswegen, also der arme Cody droht da fast so ein bisschen unterzugehen inmitten der anderen großen Geschichten. Wir rechnen aber hier beide fest mit einer Titelverteidigung von Cody. Ja,
ganz klar.
Okay, bin gespannt. Auch da wieder, schreibt gerne mal euer Szenario hier drunter. Was erwartet ihr denn von einem möglichen Comeback von Roman Reigns? Wie baut man das auf? Wie präsentiert man das? Da ist ja WWE auch zuletzt sehr gut drin, das darzustellen. Vielleicht kriegt er auch ein Kostüm an und ein Hasen-Outfit oder so. Man weiß es.
Kann sein.
Als samoanischer Leguan oder so. Wir gucken mal. Nein, also wir freuen uns auf jeden Fall darauf, das dann auch wieder zu kommentieren, darüber zu podcasten natürlich, lieber Kai. Wir sind dann ja am Sonntag mit der Review hier zugegen. Gibt's wie immer auf YouTube, gibt's auf Spotify und auf allen anderen Kanälen dann auch von uns zu hören, dann direkt am Tag nach der Show. Da könnt ihr wahrscheinlich, ich rechne mal so damit, dass wir den dann später Nachmittag, früher Abend online bringen, zur besten Fernsehzeit im Idealfall. Und dann gibt's dann unseren Review-Podcast.
Genau.
Ich bin gespannt drauf. Wie geht's dir?
Ja, ich sehe es hier im Punk-Singles-Match. Ich bin happy.
Also. Mal gucken, wie das sein wird und in welcher Form sich ein CM Punk auch präsentiert. Ich glaube, das können wir alle noch nicht so richtig abschätzen.
Das kann man CM Punk nicht abschätzen.
Nee, aber ich glaube auch, dass es deswegen ganz gut ist, dass man diese Special Stipulation da hat, weil du sehr auf Character Work gehen kannst. Du kannst viel auch Pausen einlegen, diskutieren, große Gesten, Blicke und so weiter und
Waffen.
So fort. Also, Waffen, natürlich, ja, das auch.
Kannst du sehr viel kompensieren, wenn du einfach mal so, dann musst du weniger wresteln, wenn du mit dem Candlestick zuhauen kannst, ne?
Das stimmt. Also, da kommt einiges auf uns zu. Wir freuen uns auf den SummerSlam, ihr hoffentlich auch. Und dann gibt's zum Wochenende, Richtung Freitag, gibt's ja dann auch noch das Magazin für Supporter, das nicht vergessen, No Host Bart nicht vergessen. Und dann am Sonntag den Review-Podcast. Und damit sind wir eigentlich raus, oder?
Ja, haben wir's.
Dann sind wir hier an der Stelle raus. Wir hören uns an gleicher Stelle hier am Sonntag wieder. Und ich sag bis dahin, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.